Nee, sie dürfen gar nichts. Man dürfte nicht mal an der Kasse arbeiten, in der Tankstelle.
Ach, dann haben sie
es dir komplett alles verboten. Die haben mir alles verboten.
Das ist halt auch wieder so eine Strategie, wo die dich schön so von oben runterdrücken und dich klein halten wollen.
So, ganz genau.
Weil die wissen doch auch, dass du jetzt 4.000 Euro dafür einen Anwalt hinlegen musstest, dass du während der Besoldungsgruppe bist. So.
Genau.
Die wissen, irgendwann geht dir die Luft aus. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzkorb-Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar den Dennis. Grüß dich, Dennis.
Hi, Finanzkorb.
Hi, Finanzkorb, so war's. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf die Folge heute, denn der Dennis, der ist nicht nur Comedian, was ja so schon eine coole Sache ist, sondern der ist auch noch Polizist, und die besondere Situation, er ist gerade in Kündigung, und sowas trifft man natürlich nicht oft. Zwei Ex-Polizisten oder einen baldigen Ex-Polizist. Dementsprechend wollen wir natürlich auch heute über die Themen sprechen, die uns da bewogen haben, zu kündigen und auch allgemein über die Polizei und klar, natürlich auch den Werdegang vom Dennis, weil es ist ein ziemlich spannender. Und ja, vielen Dank, dass du heute am Start bist, Dennis.
Ich habe zu danken für die Einladung, ja.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe mir eine coole Sache überlegt, und zwar war ich neulich beim Königsmacher-Podcast und der hatte immer so ein Format, dass man schnell auf bestimmte Fragen antworten muss.
Okay.
Und ich finde das ziemlich cool, weil ich werde in Zukunft natürlich auch noch mehr mit Polizisten machen, und es gibt ja jetzt noch keinen Podcast für Polizisten. Mhm. Dementsprechend ist ja cool, wenn wir das mit Polizeithemen machen.
Ja.
Deswegen ein paar schnelle Fragen an dich, und du musst einfach spontan antworten.
Ja, schön.
Genau, gibt kein richtig und kein falsch. Cool. Dann erste Frage, Funken oder fahren?
Safe fahren. Ja, ich fahre immer.
Ja, es macht viel mehr Bock, gell?
Na, ich sag halt mal so, ich habe schon so ein bisschen ein Verantwortungsabgabe-Problem. Also ich gebe ungern Verantwortung, aber ich habe selbst gern unter Kontrolle.
Ja.
Und ich bin sehr empfindlicher Beifahrer. Mhm. Das heißt, gerade beim Bremsvorgang an der Ampel, wenn das Auto dann so ruckt, ja, da flippe ich aus. Ja, das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich habe einen Kollegen gehabt, den habe ich einmal fahren lassen. Da habe ich gesagt, Michel, du fährst nie wieder, bitte. Du kannst nicht bremsen.
Fuck.
Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich lande fast im Airbag. So hat er gebremst. Einen richtigen Bremsklotz so als Fuß gehabt. Ja. Und ich fahre lieber selber. Ja. Safe.
Geil.
Vor allem sind Einsatzfahrten halt auch einfach geil.
Alter,
und die sind so als cool. Fahrer deutlich geiler. Da fühle ich mich immer so wie bei Alarm für Cobra 11. Ja.
Ist so, ja.
Wie wenn ich da einfach nur als Beifahrer bin und um mein Leben zitter. Ja,
ja. Echt so, da kannst du nichts machen. Ich hätte jetzt eher gedacht, also ich hätte schon gedacht fahren, weil ich finde fahren auch viel cooler. Ja. Ich hätte jetzt aber eher gedacht, weil Beifahrer einfach stinklangweilig. Oder was heißt stinklangweilig? Klar, kannst du ein bisschen was machen, aber du hast einfach was zu tun, und wie du sagst.
Also ich funk auch sehr gern. Ich bin, ich lieb's zu funken, aber ich mach's trotzdem auch als Fahrer, weil meistens zögert dann der Streifenpartner, die Streifenpartnerin, und du willst aber jetzt in dem Moment halt dann das durchgeben. Und dann fahr ich, nehm das Funkgerät und funk noch mit rein, und mein Beifahrer fahre immer der wieder. Also ich mache gern beides gleichzeitig. Ja.
Geil. Ja, da hat man am meisten zu tun. Hm. Nice. Und was würdest du sagen? Frühdienst oder Nachtdienst?
Safe Nachtdienst.
Ja.
Ja. Nachtdienst. Safe Nachtdienst. Ich hasse Frühdienste.
Ja.
Ich bin jetzt kein Morgenmuffel, so ein klassischer Morgenmuffel, aber safe Nachtdienst. Außer der Nachtdienst ist tot. Ja, ich habe jetzt am Sonntag auf Montag Nachtdienst gehabt, die Runde ist eh immer scheiße, Samstag, Sonntag und Sonntag Nachtdienst, dann war noch scheiß Wetter, und dann war, so wie zu Corona-Zeiten mit Ausgangssperre, wir haben nichts zu tun gehabt, nichts, und das in einem Innenstadtrevier, und das war schon ziemlich, seitdem habe ich immer mein Nachtdienstkissen dabei.
Nachtdienstkissen, geil.
Für die Eckbank,
Das ist ganz lustig, weil ich habe vorher noch, oder was heißt vorher, ich habe es geschnitten, ein Video, wo es auch darum ging, Schichtdienst, wo ich auch da mit dem Kissen, muss ich jetzt gerade dran denken. Richtig geil. Und gut, Nachtdienst, das heißt so eine richtige Nachteule, würdest du eher auf Energy-Drink gehen oder eher auf Kaffee?
Kaffee. Ich bin ein Kaffeetrinker. Ganz selten mal ein Energy-Drink, nur wenn ein Geschmack. Ja. Aber dann trinke ich lieber einen Dr. Pepper nachts. Also ich fahre meistens jeden Nachtdienst an die Tankstelle und hole mir einen Dr. Pepper,
Geil. Ist so ein richtiges Ritual.
Ja, genau.
Ja.
Das, was oder ein Eis. Im Sommer immer ein Eis. Bei McSunday, ohne Soße, Und
wichtig.
Einfach nur pur genießen,
Geil. Ja, so hat jeder seine Rituale, gell?
Ja, absolut.
Ja. Wie ist es so bei dir? Gibt es eine Polizeieinheit, wo du schon immer mal hin wolltest?
Nee. Naja, eigentlich Streifendienst.
Das ist jetzt nicht die beste Frage für jemanden, der bald
kündigt. Der gerade kündigt, genau, richtig. Das ist eigentlich sehr sarkastisch. Ja. Nee, also ich sag mal, ich habe nie so dieses, es gibt ja viele SEK, PFE und so. Ja. Ich war im Einsatzzug gewesen, und das hat mich schon nach 3 Monaten angekotzt. Und dann bin ich zur Kripo, war dann bei der Kripo und dann im Streifendienst. Und für mich ist eigentlich Streifendienst die Polizeiarbeit. Ja. Von daher, aber es gibt kein spezielles, wo ich sage, da muss ich unbedingt hin. Ja.
Okay, also gibt es nicht bei dir. Nee. Cool. Dann noch eine letzte Frage. Was ist so ein Einsatz, den du des Öfteren erzählst? Weil man kennt es ja, man wird immer gefragt, das Polizist hat schon mal was Cooles erlebt. Und jeder hat so seine zwei, drei Einsätze, die er immer mal wieder erzählt, weil sie cool waren. Hast du das so einen?
Nicht nur einen, ich habe da deutlich mehrere. Ja. Also, ich meine, ich habe selbst auch einen Podcast gehabt, der hieß Copcast, den musste ich dann leider canceln, aber da können wir vielleicht dann noch später näher drauf eingehen und in dem habe ich halt auch sehr, sehr viele Storys erzählt, ja, es gibt sehr viele witzige Storys, die baue ich natürlich auch immer in mein Programm mit ein, ja, wie, keine Ahnung, wo ich mal einer Frau Urin abnehmen wollte, also nicht ich, sondern die Kollegin, ja, und du weißt jetzt, was kommt, weil du den Witz schon gehört hast, ja, oder die Story und die ist halt tatsächlich passiert, die ist voll zu drin mit dem Auto gefahren, ja, und dann haben wir die halt kontrolliert. Das Auto hat auch massive Geräusche gemacht und war kurz vorm Auseinanderfallen. Ich musste das Auto wegfahren, habe mich dann da reingesetzt, natürlich im Einverständnis der Fahrerin und der Halterin, und dann hat die gesagt, ja, fahren Sie weg, und ich bin fast nicht vom Fleck gekommen, weil ich konnte die Kupplung nicht durchdrücken. Also ich habe wirklich reinrammen müssen, dass ich die Kupplung durchgedrückt habe, und dann konnte ich anfahren, das Auto hat gekleppert und alles, zur Seite gefahren. Einparken war dementsprechend auch schwierig, also ich stand fast so drin wie so die Smarts, die sich so komplett längs reinstellen in die Parklücke. Und dann sind wir mit auf die Dienststelle, die Kollegin ist mit aufs Klo und dann kommt die zurück, schreibt meinen Vorgang, ja, und dann stellt die mir den Urinbecher hin und da war halt ein Stück Scheiße dran. Da war halt ein Stück Scheiße dran, einfach, und ich habe nicht gewusst, dass das Stück Scheiße da dran ist, ich habe damit ja gar nicht gerechnet. Und dann sitze ich in meinem Büro und denke, was riecht hier nach Scheiße, ja. Und die Kollegin hat ja auch nichts gesagt, die hat mir einfach den Becher hingestellt und ist ohne etwas zu sagen, als ob es kommt, komplett selbstverständlich einfach wieder rausgelaufen. Ja. Die Geschichte erzähle ich natürlich sehr gern, weil sie halt auch einfach wahr ist. Und ich da habe nicht mal irgendwas ändern müssen. Ja. So viele tun ja was dazu, dichten nochmal, auch wenn sie eine Geschichte erzählen, da muss ja kein Comedian sein. Ja. Und dass es dann extremer wirkt oder so. Mhm. Und da brauche ich gar nichts dazu dichten, weil es einfach so war. Ja. Und das Geilste war, ich habe dann die Frau auch gefragt, weil die saß ja bei mir im Vernehmungszimmer, ich habe die dann belehrt und alles. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, wieso scheißen Sie mir an den Becher? Ich bin da halt auch immer sehr direkt mit den Leuten. Ne? Ich sage, wieso scheißen Sie mir an Becher? Ich wollte nur Urin. Ja? Ich habe nicht gesagt, ich brauche Stuhlprobe. Ich bin ja Ihren Hausarzt. Ja? Oder so. Und dann sagt die tatsächlich zu mir, naja, kann doch mal passieren.
Was? Hat die nicht gesagt?
Doch, und ich sitze in der Büro. Das, die Aussage habe ich nicht mal mit in mein Programm eingebaut. Ja? Und dann, dann sitzt du so da und denkst, ja, das, wenn ich das jetzt jemandem erzähle, die denken, ich bin bescheuert. Kann nie passiert sein. Aber so eine Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes passiert, ja. Und das ist eigentlich immer eine sehr erwähnenswerte Story, muss ich sagen, ja.
Ja, damit bringst du den einen oder anderen zum Schmunzeln, kann ich mir vorstellen. Definitiv,
Sogar auch Frauen, viele Frauen lachen drüber tatsächlich, ja. Also es war so am Anfang, wo ich das erzählt habe, insbesondere auf der Bühne, war immer so Unbehagen, kann ich das erzählen, vielleicht fühlen die Frauen sich angegriffen. Null, das sind die, die am lautesten lachen.
Ja. Das hätte ich tatsächlich jetzt auch gedacht.
Ja, jetzt ohne Scheiß, ja. Und gut, damit Scheiß, aber mit Scheiß. Ja. Das war schon gut, ja. Das ist eine geile Geschichte.
Legende. Ich muss auch sagen, ich war ja, wir waren ja, wann war es, vor 2 Wochen, waren wir in Stuttgart bei Comedy Bubbles und das war jetzt auch so eines der ersten Comedy-Events, wo ich war. Da immer mal wieder Videos reingezogen und klar, jeder lacht gerne, aber so eines der ersten Comedy-Events war richtig geil, muss ich sagen.
Ist halt was anderes live.
Ist was anderes.
Das, ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz cooles Feedback von dir. Klar, war ich auch da, es waren ja aber auch andere da und du kannst es einfach nicht vergleichen, weil die Energie und der Vibe und die Empathie und Sympathie, Mimik und Gestik, du nimmst das einfach ganz anders wahr, wenn du es tatsächlich siehst. Ja? Ich meine, wir haben uns vorher auch noch nie gesehen, das war nur mal per Telefon oder halt, dass wir über Instagram geschrieben haben und da haben wir uns ja auch das erste Mal live gesehen und man wirkt ganz anders.
Ja.
Man wirkt einfach ganz anders.
Ja. Es ist so und es ist auch was anderes, wie wenn ich mir ein Video reinziehe, weil es gehört ja so auch die Aufmerksamkeit dazu. Wenn ich mir jetzt die gleiche Show von dir auf Video angeguckt hätte, klar hätte ich auch gelacht, klar hätte ich auch mal geschmunzelt, aber wenn du dir wirklich so die Zeit dafür nimmst, dann ist es einfach, du hast eine ganz andere Wahrnehmung, wie du sagst, der Vibe, das Publikum und alles, also war richtig geil.
Ja, danke schön. Cool. Er muss es auch gerade sagen.
Er muss es sagen. Okay, Geld gibst du mir dann später, gell?
Der Fuffi geht klar, logisch.
Ja, nee, ohne Scheiß. Also, es war total witzig. Also, meine Freundin war ja auch am Start und die kannte dich jetzt ja davor nicht und hat sich auch den Arsch abgelacht. Also, war wirklich...
War ein guter Abend,
ja. War ein guter Abend, kann man so sagen. Genau, was mich jetzt aber natürlich interessiert, was ja auch so ursprünglich auch so das Thema war, ist ja, dass du halt auch Kollege bist, aber jetzt kündigst und ich weiß, da war auch irgendwas mit der Gewerkschaft und irgendwas so in die Richtung. Deswegen, erzähl doch einfach mal, wie kommt es jetzt, dass du gekündigt hast? Oder was ist da vorgefallen? Irgendwas war da.
Also ich sag jetzt mal so, wenn du von klein auf den Traum hast, Polizist zu werden. Ich habe auch noch ein Bild zu Hause mal gefunden. Das waren diese aus den, wie heißen die Kameras, wo das Bild gleich vorne rauskommt.
Ich weiß,
schwarz-weiß Bilder.
Ja, genau, wo du drauf drückst, es kommt raus.
Heißen die Polaroid?
Ich weiß nicht, der hat einen speziellen Namen.
Ja, irgendwie, ja, ist egal. Auf jeden Fall, für mich zählt das auch nicht zur Allgemeinbildung. Und ich hatte damals, da war ich glaube so Hort-Alter, ja, Kindergarten, so Übergang zur Schule. Und da war eine ganz, ganz alte Polizeimaschine, ein Motorrad vor Ort gewesen, da konnte man Bilder machen. Das war so eine Attraktion von der Polizei Mannheim. Und für mich war eigentlich da schon gleich, will irgendwann mal Polizist werden. Ja, ist wie bei vielen der Traumberuf, so Kindestraum. Und ich bin es ja dann auch geworden. Die Alternative wäre tatsächlich gewesen Lehramt. Und ich hatte mich auch bei der Versicherung beworben tatsächlich damals. Aber das war eigentlich nur so aus dem Ding heraus, aus der Not heraus, das mit den Versicherungen, weil ich irgendwie Angst hatte, ich wäre bei der Polizei nicht genommen. Wegen meiner Allergie Heuschnupfen, da habe ich auch damals massive Probleme gehabt und bin abgelehnt worden. Ich habe dann ein bisschen gedroht und so weiter und habe mich dann reinboxen können. Und ja, war dann Leib- und Seele-Polizist, die Ausbildung war ganz geil, es lief alles top und danach, EZ war langweilig für mich, ja, bei der Kripo lief es gut und dann bin ich auf ein neues Revier gekommen, freiwillig bin ich in ein Brennpunktrevier, in dem ich auch aufgewachsen bin, in dem Revierbereich und da hat dann der Scheiß angefangen, ja, da hat dann einfach der Scheiß angefangen, es war eine massive Belastung, Einsatzbelastung, wobei die mich jetzt nicht irgendwie dazu bewogen hat zu kündigen, weil ich zu viel draußen gesehen habe oder so, aber es gab halt auch Einsätze, die sehr belastend waren, auch psychisch, muss man sagen, und ja, die Unkollegialität teilweise intern, ja, und es werden Entscheidungen getroffen, die man einfach irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann, weil sie eigentlich belegbar irgendwo in Dienstanweisungen stehen oder halt einfach per Gesetz anders definiert sind und ja, jetzt habe ich eine große Fresse, ja, ich bin sehr direkt, sowohl beim Bürger als auch gegenüber Vorgesetzten, mir ist egal, was auf der Schulter ist, mir geht es um Gerechtigkeit, ich habe ein Eid abgelegt 2013, dass ich Recht und Gesetz vertrete, ja, und es in jeder Situation, dass ich einen Strafverfolgungszwang habe, etc. pp. Und wenn ich dann merke, dass intern das nicht gemacht wird, ja, oder so ein bisschen frei Schnauze, da kann ich mich nicht mit identifizieren, ja, und dann spreche ich das aber halt auch an, sage, das geht nicht. Und dann sind so die ersten zwischenmenschlichen Probleme entstanden, weil ich habe immer ganz klar getrennt zwischen Privat und Beruf, ja. Ich war privat, bin ich anders und deutlich lockerer als im Dienst, weil ich sage, ich werde dafür bezahlt, draußen für Ordnung zu sorgen und für Sicherheit zu sorgen und dann muss ich da einfach auch ein bisschen rigoroser sein. Privat haue ich mir auch mal 15 Bier in den Kopf, ja, jetzt mal so übertrieben gesagt, ja, und gröl auch mal rum, das muss auch so erlaubt sein, aber im Dienst heißt halt einfach Dienst. Ja, und dann muss ich das zu 100% machen. So, und dann gab es so die ersten Probleme mit den Vorgesetzten. Meinungsverschiedenheiten, ganz lapidare Meinungsverschiedenheiten, das kannst du so nicht schreiben, so fängt es an. Mir gefällt die Formulierung nicht, wo ich mir dann schon sage, red ich oder steht mein Name unter der Anzeige oder deiner, ja? Und so hat es angefangen, dann hat sich das immer ein bisschen mehr zugespitzt, die Meinungsverschiedenheiten werden dann öfters, dann trennt man sich irgendwann, geht auf eine neue Dienstgruppe und denkt so, okay, jetzt beginnt man wieder von null und dann kommt ein noch größeres Problem. Ja? Dann kommt ein Dienstvorgesetzter, Umlauf höherer Dienst, ja, und der dann irgendwie ein persönliches Problem mit dir hat, du hast aber auch ein persönliches Problem mit ihm, ja, und dann knatscht es halt ordentlich. Und dann, wenn man dann aber versucht, irgendwie da hinterrücks irgendwas zu machen, und ne, die persönliche Konfrontation zu suchen, wie es meiner Meinung nach für eine Führungskraft, insbesondere bei der Polizei, sich gehört. Und ich glaube, auch so mit dem Studium so in der Führungslehre gelernt. Ich war nicht studieren, habe nur die dumme Ausbildung gemacht. Ja. Bin ein einfacher Sachbearbeiter. Ja.
Richtig.
Ja, dann wird es halt schwierig. Ja. Ja. Und wenn man jemanden bloßstellt auf der Straße vor Bürgern, ja, und da zusammenscheißt mit einem Satz, du wirst mich richtig kennenlernen, wenn du noch einmal meine Autorität untergräbst, das Kollegen mitkriegen und Leute, die aus dem Fenster gucken, dann muss ich halt schon die Eignung, die Führungseignung dieser Person sehr, sehr stark in Frage stellen. Aus dieser Situation heraus ergaben sich dann weitere Probleme, wie dann ignorieren, nicht mehr Hallo sagen, ja, beim Feierabendbier haben plötzlich angefangen, die anderen Kollegen dich auch auszugrenzen und nicht mehr zu lachen, obwohl sie immer, Dennis, du bist so witzig. Nein, und dann plötzlich hat keiner mehr reagiert, wenn du gesprochen hast. Wenn er aber gesprochen hat, ja, dann hat jeder, ist das so witzig und so. Ja, und ich denke mir noch, Alter, wo, soll ich euch das Feierabendbier ins Gesicht schlagen oder was ist bei euch kaputt, ja? Und ja, und bis du das dann alles mal realisierst, was da abgeht, ja, da denkst du dann halt, ich spinne halt gerade. Aber du beobachtest es, du nimmst immer mehr Zeichen wahr, manchmal tut man sich auch reinsteigern, das ist auch so ein psychologisches Phänomen, ich studiere noch nebenher Psychologie, das heißt, ich bin da auch immer so ein bisschen alarmsignalmäßig schon dann sehr, sag ich mal, sensibel unterwegs mittlerweile, weil ich aber halt auch diese fachlichen Kenntnisse habe und dann vielleicht ein bisschen mehr interpretiere wie vielleicht andere. Dann gab es den einen Vorfall, wir hatten eine Kontrollstelle und da wollte mich einer bewusst umfahren. Da ist einer mit unverminderter Geschwindigkeit auf mich zugefahren. Ich war eigentlich kein Anhalteposten, das war eigentlich jemand anderes. Die Person hat dann aber nicht eingegriffen und der Kollege, der gefunkt hat, dass wir unbedingt das Auto anhalten sollen, wenn der funkt, dann hat es Hand und Fuß. Das ist ein sehr guter Kollege gewesen und bei dem, wenn du weißt, der sagt jetzt bitte den anhalten, das ist ein Drecksack, ja, so auf gut Deutsch hat er nicht gesagt, aber ich sag das so.
Ja.
Dann bin ich halt auf die Straße, da kam ums Eck gefahren, Fenster auf, Arm raus, ein richtiger Gangster mit einer dicken S-Klasse. Ja, man kennt's. Guckt mich an und ich war am Straßenrand gestanden. Dann bin ich diagonal rückwärts, also sozusagen habe ich eigentlich noch weiter von ihm entfernt, auf die Straße gelaufen, zeig's Handzeichen und ja, wir haben noch keine Anhaltekelle gehabt. Ja. Ne? War super vorbereitet, die Kontrollstelle. Ja? Also wirklich Chapeau an den Dienstgruppenführer. Und dann bremst der Sack nicht. Ja, und das Auto hat dann von selber gebremst. Und diese Bremsmechanismen und die Geräusche von einer Schlagnotfallbremsung waren mir geläufig aus der E-Klasse. Ja, und die sehr sensibel ist. Ja.
Ja.
Da fährt 10 Meter hinter dir eine Straßenbahn und dann macht und wo ich mir denke, Alter, die ist noch 300 Meter weg, die scheiß Straßenbahn. Ja.
Ja.
Und dann, wenn du einen Unfall baust, dann piepst du erst danach. Ja. Also die Technik ist einfach scheiße. Da hat sie mir aber tatsächlich, würde ich sagen, zumindest mal schwerere Verletzungen, wenn nicht sogar das Leben gerettet. In dem Gutachten scheinen nur 15 km/h rausgekommen zu sein, wo die Person gefahren ist. Für mich war das natürlich subjektiv vor Ort deutlich mehr.
Natürlich.
Aber auch mit 15 km/h kannst du schwerwiegende Verletzungen, wenn nicht sogar den Tod hervorrufen, wenn ich unter dem Auto lieg, ja, weil ich war auch wie angewurzelt. Ich habe damit null gerechnet.
Also was machst du in dem Moment? So, ich finde, man stellt sich das ja immer so vor, wenn sowas passiert. Ja klar, spring kurz zur Seite.
Ja, genau.
Aber ich kann es mir total vorstellen, damit, also welcher normale Mensch macht sowas?
Ja, keiner. Ja. Und normalerweise, ich stehe immer unter Strom im Dienst, bei jeder Verkehrskontrolle. Egal, ob eine Oma drin ist oder nicht. Ja, wenn wir da an die Situation in der Pfalz denken, wo die zwei jungen Kollegen erschossen wurden, ich stehe immer unter Strom. Ich habe auch immer meine Hand an der Waffe. Ich bin eigensicherungstechnisch bin ich immer sehr, sehr hoch. Ich fahre auch immer sehr hoch. Ja. Ja. Dementsprechend habe ich auch immer einen recht strengen Unterton. Ja. Aber erkläre auch den Leuten immer, ey, das ist mein Leben, ich kenne sie nicht. Sie können hier irgendwo ein Messer drin haben und versuchen, mich abzustechen. Ich weiß nicht, ob sie psychische Probleme haben oder was bei ihnen sonst im Alltag aussehen, auch wenn sie mich so nicht angrinsen. Ich weiß es nicht.
Ja.
Und ich will sicher heimkommen. Ich will, dass der Kollege oder die Kollegin sicher heimkommt. Insbesondere, wenn du mit Praktikant unterwegs bist. Und ich bin auch Praxisausbilder. Ja. Normal bin ich immer sehr, sehr stark vorbereitet, auch mental auf verschiedenste Situationen, meistens immer auf Worst Case, da war ich es nicht. Und dadurch habe ich dann auch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Ja. War dann 3 Wochen zu Hause, deswegen erstmal, und habe gesagt, ich komme erst wieder in den Dienst, wenn alles für mich in Ordnung ist und ich weiß, ich kann auch zu 100% wieder für die Kollegen gewährleisten, dass ich Sicherheit auch ihnen geben kann. Ja. Und dann komme ich nach 3 Wochen zurück. Und gehe, so wie es sich meiner Meinung nach gehört, hoch zum Revierleiter nach 3 Wochen K und sag, sie, ich bin wieder voll einsatzfähig, ich bin da. Dann sagt er, habe sie Urlaub gehabt. Dann habe ich gesagt, bitte?
Was?
Nee, ich war krank. wegen dem Vorfall, sie wissen. Und dann sagt er, ach ja, da war was, stimmt. Ja, komm, ist einmal später vorbei, ich muss mit Ihnen deswegen eh nochmal reden.
Oh Gott.
Okay, dann habe ich gesagt, wie wäre es erstmal mit, wie geht's Ihnen? Ne?
Ja.
Ist bei Ihnen wieder alles okay?
Schön, dass Sie wieder da sind,
einsatzfähig sind, ja. Ja, bei Personalmangel etc. Aber mir immer die Monate vorher ums Honig ums Maul geschmiert, was für ein geiler Beamter ich bin und wie viel ich arbeite und das alles prima ist. Weil ich habe auch ein Personalgespräch zu ihm gesucht und habe gesagt, gibt es irgendwie was? Ich habe so das Gefühl, irgendwie, man ist mit meiner Arbeit nicht zufrieden oder sonst irgendwas, weil da geht es auch immer um Feelingen und bla und ja, Leistung, Prognose und Scheiße, ja. Und dann habe ich halt auch offizielles Gespräch gesucht und habe gesagt, wie sieht's aus? Was kann ich verbessern? Passt irgendwas nicht? Weil ich vorher auch mit unserem stellvertretenden Revierleiter ein komisches Gespräch hatte, der auch auf Formulierungen gegangen ist. Ja? Also lauter so Hafercase. Und dann sagt er, nee, alles gut. Und dann die Aktion. Und dann wo ich mir denke, sag mal, wie unsensibel kann man eigentlich sein und wie unempathisch. Ja,
bestimmt halt wie unmenschlich.
Ja, das ist einfach eine Schweinerei. Ja? Da kann ich einfach von einer gestandenen Führungspersönlichkeit, einem Revierleiter, einfach mehr verlangen. Ja. Und wenn er auch selber Probleme hat, die interessieren mich nicht. Ja, die kann er nicht an mir auslassen. Ne? Und dann bin ich später nochmal hoch zum Gespräch. Und ich frage immer, wenn ich ins Büro von der Führungspersönlichkeit reingehe, soll ich die Tür zumachen? So habe ich es beigebracht bekommen. Sowohl aus dem Elternhaus, aus dem Oma-Haus, sage ich jetzt mal, aber auch von meinem Ausbilder. Frag immer.
Ja.
So. Und er sagt immer nein.
Ja.
Ich komme rein, sage, soll ich die Tür zumachen? So das übliche Spiel. Will mich eigentlich schon hinsetzen. Dann sagt er, besser wär's. Okay, ich stehe also, bin gerade so am Runtergehen zum Hinsetzen, gehe wieder hoch, mache die Tür zu, setze mich in den Sessel und dann habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich auf Attacke gehen gleich. Dann habe ich gesagt, jetzt bin ich mal gespannt.
Ja.
Und er schon so geguckt und ja, sie verlassen das Revier. Das war der erste Satz. Dann habe ich gesagt,
was?
Hallo? Wie, ich verlasse das Revier? Ja, Sie haben schon richtig verstanden, Sie werden das Revier verlassen. Ja. Weil ihr Dienstgruppenführer in ihrer Abwesenheit mehrfach über sie Beschwerde geführt hat. Dann habe ich gesagt, okay, interessant. Und was liegt zugrunde? Ah, sie werden sozial unverträglich. Dann habe ich gesagt, aha, auch das ist interessant, habe ich noch nie gehört. Ja. Das heißt, wenn man seine Meinung äußert, ist man sozial unverträglich. Das ist eine sehr interessante Kombination und Abfolge der Geschehnisse. Habe ich gesagt, wie wäre es, wenn sie mich eigentlich mal um meine Situation befragt hätte, wie ich die Sicht der Dinge sehe, ja? Anstatt mich mit Sachen zu konfrontieren, vom Revier zu schmeißen und mich als Problembeamter darzustellen, sagt er, ich stelle sie nicht als solcher dar, sie sind einer.
Nein.
Gesagt, aha, alles klar, ich sage, wissen Sie was, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen, habe ich gesagt, für mich das Gespräch beenden. Dann bin ich raus, habe ich mit der Gewerkschaft telefoniert, habe mit der Polizeipsychologin telefoniert, habe gesagt, ist das normal oder spinne ich jetzt irgendwie? Und nee, das ist nicht normal, bitte sofort nochmal hochgehen, das Gespräch suchen, fragen, ist was schriftlich fixiert oder. Gibt's was gegen Sie? Vielleicht auch disst Sie, ja, also hallo, da muss ich auch bei der Aussage aufpassen und die Leute müssen mich belehren. Also ich bin nochmal hochmacher in die Mitte. Bin ich zum Stellvertreter und gesagt, der Chef ist nicht mehr da, ich habe Redebedarf. Alles klar, ja, der ist gerade im Präsidium, der klärt was, ich sage ihm Bescheid, wenn er wieder da ist. So, und dann sind 3 Stunden wieder vergangen, es war schon abends, und das lief im Spätdienst, war 5:30 oder was, und ich denke, oh, jetzt aber so langsam ein bisschen spät, ja, dann bin ich nochmal hochwacher in die Mitte, ist einfach gegangen. Nein. Und dann bin ich zum Stellvertreter und gesagt, hey, habe ich dem nicht Bescheid gegeben? Dann sagt er, doch, hat er mit dir nicht mehr gesprochen. Sag, nee. Und dann ist er heim. Und sag, super. Am nächsten Frühdienst war ich dann tatsächlich für mich intern verpflichtet, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt halt auch gucken, dass ich mich schütze. Dann habe ich jeden einzelnen Kollegen und Kollegin nacheinander ins Büro gezogen oder gebeten, besser gesagt, und habe die damit konfrontiert. Und habe gesagt, hier hätte angeblich das und das stattgefunden. Es hätte eine Dienstgruppensitzung gegeben, in der nahezu einstimmig beschlossen worden ist, dass man mit mir nicht mehr fahren kann, ich sei sozial unverträglich. Stimmt das? Hat jeder verneint. Und die Reihenfolge, die ich gewählt habe, habe ich sehr bewusst gewählt, weil ich mit den Leuten angefangen habe, von denen ich es am wenigsten erwartet hätte, dass sie gegen mich sind. Und zum Schluss habe ich die Leute drangenommen, wo ich entweder wusste, dass sie schon was gegen mich gesagt haben oder wo ich gewusst habe, die hassen mich, so gefühlt. Ne?
Ja.
Weil ich halt auch gern kritisiere, aber...
Ja, bist ja auch polarisiert.
Entschuldigung, ja. Halt, Leute. Und ich war einer mit der Erfahrensten auf der Dienstgruppe, also da wird man die Jungen ja auch mal ein bisschen kritisieren dürfen, ja. Zumal mir auch immer der DGL gesagt hat, ich soll die ein bisschen an die Hand nehmen. Also irgendwie total widerspenstig, ja. Und dann kam auch raus, okay, dass vereinzelt jemand was gesagt hat, aber es hat nie eine Dienstgruppensitzung gegeben, in der man beschlossen hat, ey, der Boyett muss weg, mit dem kann man nicht mehr fahren, dem kann man nicht vertrauen oder so, sondern das ist alleine von der Person ausgegangen. Mhm. Ja. Mhm. Und habe ich natürlich mir Notizen gemacht, dann bin ich nochmal hoch zum Revierleiter im Frühdienst, ja. Bin einfach in sein Büro gestürmt, habe dann natürlich keinen Termin gehabt und dann habe ich gesagt, und jetzt mache ich die Tür zu. Dann habe ich die Tür zugemacht, dann habe ich gesagt, jetzt hören Sie mir mal zu. Habe ich gesagt, was war das erstens gestern? Mhm. Zweitens, wenn ich darum bitte, dass ich noch einmal Redebedarf habe und sie einfach nach Hause gehen, habe ich gesagt, dann finde ich das massiv unverschämt. Habe ich gesagt, ich will jetzt sofort wissen, was liegt gegen mich vor? Gibt es was schriftlich? Nein. So, und dann will ich jetzt noch mal ganz genau wissen, was mir vorgeworfen wird. Ja? Mhm. Und dann habe ich immer meine Situation geschildert in Kürze und habe gesagt, finde sie, das macht jemand aus für den höheren Dienst? Dass er Leute hinterrücks attackiert und Gespräche haben nie stattgefunden und lügt sie als Revierleiter an. Weil der behauptet hat, er hat mit mir ein persönliches Gespräch geführt. Das hat nie stattgefunden.
Shit.
Bis heute nicht. Mhm. Ja? Obwohl ich schon damals, wo wir die Auseinandersetzung gesagt haben, wir können gerne unter vier Augen reden.
Ja.
Ja, und aber jetzt ist es halt so. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache hier keinen Dienst mehr, ganz einfach. Ja, aber Sie müssen jetzt locker noch 2 Wochen hier bleiben. Dann sage ich, dann gehe ich in den BD. Weil die brauchen Unterstützung, aber auf dieser Drecksdienstgruppe mache ich keinen Dienst mehr.
Mhm.
Ja? Wer weiß, was sonst noch passiert.
Ja.
Ah, das können Sie nicht machen. Sag, und wie ich das machen kann, ich stehe jetzt nämlich auf, packe meine Sache und gehe hoch in der BD. Und wenn Sie ein Problem damit haben, dann bin ich ab sofort krank und zu Hause. Ganz einfach.
Mhm.
Aber ich lasse doch hier mit mir nicht der Aff machen. Mhm. Ja? Oder riesige rote Birnen gekriegt, ja? Weil ich den halt auch dann massiv attackiert habe. Aber was soll das, ja? Mhm. Ja, dann machen sie das halt. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Sag ja, ich mache jetzt eh hier, was ich will. Mhm. Sie sagen mir jetzt eh nichts mehr.
Mhm.
Ja? Gucke, dass ich auf ein gescheites Revier komme. Ich würde gerne auf das Revier oder das Revier. Aber so, wenn ich auf ein anderes Revier komme, bin ich nicht mehr da.
Mhm.
Dann bleibe ich zu Hause. Ganz einfach.
Ja.
Ja? Weil, wenn man so mit mir umgeht, habe ich gesagt, dann kann ich auch mal die Peitsche rausholen. Dann wird nämlich eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen hier jeden geschrieben. Ja? Mhm. Ja, und dann, lange Rede, kurzer Sinn, 2 Wochen später war ich auf dem neuen Revier. Wo ich jetzt schon seit über 1,5 Jahren bin.
Mhm.
Und der Chef immer von mir geschwärmt, das hat mich mehrfach am Anfang dann auch ins Büro geholt und gesagt, Dennis, ich verstehe gar nicht, was die mit dir haben.
Ja.
Du machst geile Arbeit, hochqualitativ, bei dir kommt was rum.
Ja.
Und du bist ein total feiner Kerl.
Ja.
Sag er. Und wenn es menschelt und man persönliche Befindlichkeiten zu einem Krieg macht, ja, nur weil man Meinungen nicht verträgt, von einem, der in der Hierarchie unter einem steht, dann hat der meiner Meinung nach ein Persönlichkeitsproblem, wenn nicht sogar eine Störung, ja, und wenn andere dann sagen, also wirklich im Tenor, alle sagen, also, wie kann man mit dir nicht auskommen? Sagen, mit mir kann man nur nicht auskommen, wenn mich jemand versucht zu ficken,
ja.
Weil dann fick ich zurück, ja. Es gibt diesen Spruch, don't fuck the fucker, ja. Und nach dem Motto lebe ich, ja. Weil wenn man mich dumm anmacht, mache ich jemanden zurück dumm an, wie es in Wald rein halt sah wieder raus, ja. Und
so lernt man sie auch bei der Polizei.
Ja, ja, ist so. Ich habe das von meiner Oma gelernt, von meinem Opa, von meiner Mutter, ja. Dementsprechend waren diese ganzen Ereignisse dann schon neben noch dem Disziplinarverfahren und 3 Strafverfahren, die auch plötzlich aus dem Nix gegen mich eingeleitet wurden, nach dem ersten Streit mit meinem Dienstvorgesetzten, plötzlich 4 Wochen später einen Brief im Briefkasten gehabt, das Innenministerium hat Polizeipräsidium Mannheim darum gebeten, gegen mich zu ermitteln.
Alter.
Anzeige anonym. In der Akte stand nie jemand drin. Da stand auch nicht einmal ein Eingangssachverhalt, Eingang der Mitteilung von am und was der Inhalt dieser Mitteilung ist. Also auch das 1x1 Grundausbildung Polizei.
Ja.
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 Nicht mal das stand in der Akte drin. Mhm. Und dann soll ich mir von Recht und Datenschutz irgendwas erzählen lassen, wenn die nicht einmal ihre Arbeit richtig machen und selber nicht die Sache einhalten. Es kommt jetzt alles sehr, sehr negativ rüber. Ich möchte da jetzt auch eine kleine Lanze brechen, also für den Beruf. Das ist ein geiler Beruf. Ja. Nur sehe ich halt ein Problem in der Tatsache, dass es alles sehr politisch gesteuert ist. Das kommt ja alles vom IM.
Ja.
Die Chefs dann alle unter Druck stehen, die geben den Druck nach unten, wollen halt einfach keinen Ärger haben, aber der Ärger gibt es dann halt intern. Nach außen wird immer alles, es ist alles so schön und wir haben die Statistiken erfüllt, bla bla bla. Geiler Beruf, nur wenn du eine eigene Meinung hast und die auch sehr offen und direkt sagst, hast du einfach ein Problem bei der Polizei. Das ist meine Meinung.
Ja.
Ich habe sehr viele gute Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die wirklich geile Arbeit machen. Und ich will jetzt auch die Institution als solches nicht komplett jetzt in Frage stellen, aber ich möchte einige Führungspersönlichkeiten in Frage stellen. Und das soll auch der Grundtenor jetzt von diesem Monolog sein. Ja, also habe ich sehr viel gesprochen.
Ja, du, das ist okay.
Aber ich glaube, nur so kriegt man auch den kompletten Eindruck, warum einer dann tatsächlich auch kündigt.
Ja.
Ich habe 20.000 Euro Vermögensschaden durch das Disziplinarverfahren, weil das in die Länge gestreckt wurde. Das ging 14 Monate.
Ja.
Obwohl das hätte mit Zwischenergebnis nach 8 Wochen hätte schon beendet sein können. Ja. Da gibt es ja auch Formen und Fristen, die sind auch nicht eingehalten worden. Mhm. Ja. Und ich konnte meine Comedy nicht mehr ausführen. Ich habe bis heute Probleme, weil mich niemand mehr buchen will. Die sagen, der war 2 Jahre fast weg. Ja. Macht er noch was?
Mhm.
Ja, und dann bist du aus deinem Programm draußen, musst ja schon mal wieder in dein Programm reinkommen. Es läuft jetzt wieder geil, du hast gesehen.
Ja.
In Stuttgart, da war ich relativ schon wieder nah an meiner Höchstform von 2020. War eine Deutschlandtour geplant gewesen, Fernsehauftritte, alles Mögliche. Ja, und das ist dann alles in den Bach gegangen. Und das sind so Sachen, wo ich einfach sage, ich kann mit so einem Arbeitgeber nicht mehr.
Nee.
Geht nicht.
Das verstehe ich. Das ist leider so kein Einzelfall. Also ich kann die Story jetzt nicht erzählen, weil ich ihn nicht gefragt habe.
Ja, logisch.
Aber einen ähnlichen Fall, wo ich auch neulich, auch wo er vor Gericht war, wo ich auch da war, wo ich das auch mitbekommen habe, wie schlimm sowas sein kann, auch bei mir im ersten Praktikum. So, ich kenne das, wenn du wirklich, so ist dir mit deinen Führungspersönlichkeiten, wenn du da im Clinch liegst, da hast du ganz kurze Karten bei der Polizei.
Du hast geschissen?
Das ist asozial. Siehst du, da werden irgendwie Regeln gebrochen und was
weiß ich. Das kann bis 10, 15 Jahre gehen.
Ja, und du hast ja jetzt gesagt, 20.000 Schaden, das hat er mir lustigerweise auch in einer ähnlichen Form gesagt, aber klar, für dich ist natürlich der Schaden noch viel größer, du wurdest aus deinem Momentum rausgeworfen, du musst das alles nochmal jetzt aufbauen. Durch
einen viel höheren, nicht messbaren Schaden.
Richtig.
Image-Schaden,
das
ist nicht messbar und gerade bei uns in Deutschland, in Amerika, könnte ich das Polizeipräsidium verklagen, wird wahrscheinlich 1 Million kriegen, hier in Deutschland, das Schmerzensgeld, ich war erst jetzt beim Anwalt, gerade wegen dem Fall, wo ich angefahren, fast Woche bin, und da ist jetzt die Gerichtsverhandlung bald. Der hat auch zu mir gesagt, Herr Boyett, wir können versuchen, viel rauszuholen, aber wir müssen auf den privat-zivilrechtlichen Klageweg gehen und uns einen Titel holen und alles Mögliche. Am besten lassen Sie sich ein Gutachten machen, dass Sie wirklich diese posttraumatische Belastungsstörung auch nachfolgend haben werden. Die geht ja nicht weg, das weiß ich sowieso, wenn einmal, sage ich jetzt mal, die Synapsen und die Neuronen im Kopf gestört sind, dann bleibt das generell auch so. Das ist wie mit einer Suchterkrankung. Ja? Meine Mutter war beispielsweise Alkoholikerin, wo dann Leute kommen, man kann davon geheilt werden. Du kannst davon nicht geheilt werden.
Mhm.
Du kannst viel Maßnahmen dafür machen, dass es nicht wieder ausbricht.
Ja.
Aber da gehört ein sehr, sehr hoher Wille dazu. Und bei den meisten Leuten bricht es. Ich habe auch da sind wir auch eingerufen worden zu einer QVS-Dame, die randaliert hat in ihrer Wohnung, und die hat gesagt, die war 18 Jahre trocken. Aber was sind 18 Jahre trocken, wenn du dann wieder voll in der Misere landest, Deswegen weiß ich, dass das nichts Kurzbleibendes ist, sondern das beeinflusst dein ganzes Leben, Und wenn ich dann vielleicht meine 5.000, 6.000 Euro Schmerzensgeld kriege, dann ist das viel wahrscheinlich, Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig.
Das ist verhältnismäßig wenig, aber gut, wenn das einmal da ist, dann geht das nicht mehr weg, das verstehe ich. Mhm. Was mich jetzt auch interessieren würde, so, weil gerade für Fälle, ich habe zum Beispiel ganz viele Polizeianwärter.
Mhm.
Und was ich immer den Leuten versuche klarzumachen, ist, dass es deutliche Lücken gibt, zum Beispiel bei der Rechtsschutz von der Gewerkschaft und auch, dass du dir unbedingt auch einen Privatrechtsschutz holen solltest, weil man sieht ja, so Dinge kommen schneller, als man gucken kann, dass du mal irgendwo einen rechtlichen Streit hast. Deswegen, was mich jetzt mal so aus der Praxis interessieren würde, inwieweit hatte ich da die Polizeigewerkschaft zu Portet, weil du wirst ja bestimmt auf die zugegangen sein.
Davon ja, logisch.
Bist du ja Mitglied.
Logisch, genau.
Unter anderem.
Gerade dieser Fall mit dem Diszi wegen der Comedy und wegen meinem Podcast, der wurde nämlich angeprangert. Ich würde ins Geheimnisse verraten, das war so der Grundtenor. Daraus sind dann Strafverfahren noch entstanden, weil man sich die Podcast-Folgen seitens von dem Ermittlungsführer intern angesehen und angehört hat.
Ja.
Und dann hat man da Dinge rausgehört, wie Körperverletzung im Amt, weil ich von dem Widerstand berichtet habe und bla bla bla. Das ist sang- und klanglos eingestellt worden. Ich habe erst 2 Monate später die Mitteilung bekommen, dass es eingestellt wurde, also auch wieder so Sachen. Und dann habe ich mich an die Gewerkschaft gewandt und gesagt, ich brauche Vertretung. Alles klar. Dann habe ich einen Anwalt empfohlen bekommen, bin zu dem Anwalt, Spezial oder spezialisiert auf Disziplinar- und Beamterecht und Polizisten, weil er öfters schon welche vertreten hat, die ihm dann das Mandat da unterschrieben und die Vollmachten, was wisst der Kuckuck was. Er mich nicht richtig informiert, dass ich eine Deckungsanfrage selbst stellen muss, ja, bei der Gewerkschaft, ja,
ja.
Und mir eine Deckungszusage genau. holen muss und ich bin halt dann irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass er das macht, ja, ja. weil er mir das eigentlich so mehr oder weniger gesagt hat, ja. Und dann kam halt irgendwann raus, ne, und dann sitze ich jetzt heute, stand heute auf 4.000 Euro Anwaltskosten. Ich musste das Mandat dann auch abbrechen, weil er nicht zu Potte kam. Ja? Und die Kosten sich natürlich immer gesteigert haben. Und ich habe dann das, was der in 12 Monaten nicht hingekriegt hat, habe ich dann in 2 Monaten selbst gemacht.
Ach, okay.
Ich bin dann selber vorgegangen. Ich habe gesagt, so, jetzt mache ich Druck. Ich will die Akte haben. Ich gucke mir die Akte an. Ich habe die anmarkiert. Dann habe ich mal ein Gespräch geholt bei der Führung und habe gesagt, wenn das jetzt nicht binnen der nächsten 3 Monate eingestellt ist, verklage ich euch. Punkt, fertig, aus. Und zack, war das Ding eingestellt. Man hat nichts nachweisen können. Das Einzige, was mir dann vorgeworfen wurde, das auch zu Recht, ich hätte eine E-Mail schreiben müssen, dass zu meiner bisherigen, also zu meiner bestehenden Comedy-Genehmigung ich jetzt noch einen Podcast mache, weil das ist eine Art- und Umfangsveränderung meiner angemeldeten Nebentätigkeit. Und da muss man halt auch einfach höllisch aufpassen. Das heißt, egal, was du eventuell mal versuchst zu machen, du musst jede einzelne Tätigkeit angeben. Und ich hatte halt nur die Bühnentätigkeit angegeben, aber keine Podcasts abdrehen oder Sketche oder so. Das war alles nicht mit drin. Okay. Also durfte ich natürlich auch nur auf die Bühne.
Ja.
Aber widerspenstig in der Situation war, dann habe ich gesagt, gut, dann Podcast wird auch gelöscht. Habe den dann auch sofort gelöscht, habe keine Folge mehr gedreht. Zum Unleid von einigen Hörern. Und die den halt auch vermisst haben. Das haben nicht viele gehört, aber das ist ja egal. Ich habe das einfach aus dem Spaß rausgemacht. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wieso kann ich dann keine Comedy machen? Weil die Comedy ist nicht Gegenstand der Ermittlungen.
Ja.
Nee, sie dürfen gar nichts. Man dürfte nicht mal an der Kasse arbeiten, in der Tankstelle.
Ach, dann haben
sie es mir komplett alles verboten. Die haben mir alles verboten.
Das ist halt auch wieder so eine Strategie, wo die dich schön so von oben runterdrücken und dich klein halten wollen.
So, ganz genau.
Weil die wissen doch auch, dass du jetzt 4.000 Euro dafür einen Anwalt hinlegen musstest, dass du in der Besoldungsgruppe bist. So.
Genau.
Die wissen, irgendwann geht dir die Luft aus.
So. Und um jetzt wieder nicht zu arg auszuschweifen zum Thema Rechtsschutz. Ich habe dann 712 Euro bekommen.
Ja,
immerhin. In der Strafrechtsgeschichte. Nicht in der Disziplinargeschichte, weil ich wurde ja angezeigt, intern, wegen Körperverletzung im Amt. Mhm. Das Verfahren ist eingestellt worden, der Anwalt hat nichts gemacht, der Akteneinsicht beantragt, hat aber mit mir eine Pauschalabrechnung gemacht, ja. 1200 Euro, egal wie lange das Verfahren geht oder wie kurz, ja. Und das Problem war aber, der Anwalt wurde konsultiert 6 Wochen, nachdem das Verfahren schon eingestellt war und eigentlich gar nicht mehr existiert hat.
Ja.
Ich habe ja aber die Mitteilung erst 3 Wochen später bekommen. Also 3 Wochen, nachdem ich den Anwalt konsultiert habe, habe ich zum Anwalt gesagt, sieh, das Verfahren hat gar nicht bestanden, das ist schon eingestellt seit 4-6 Wochen, ja, also brauche ich sie ja gar nicht, egal, ich bin tätig geworden, bla bla bla, habe ich gesagt, danke fürs Gespräch, dann habe ich die Rechnung eingereicht und habe dann natürlich nur nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz nur den Höchstsatz gekriegt, den gesetzlichen Höchstsatz, und das waren diese 712 Euro, also habe ich da auch nochmal 500 Euro miese gemacht.
Ja.
Und ich bin immer der Meinung gewesen, weil mir das immer jeder in der Ausbildung verklickert hat, wenn Rechtsschutzfall im Dienst irgendwas ist, hast du ja die GDP oder die DEPOLG.
Ja.
Ja, wenn man sich aber mal die Bedingungen dann ansieht, das habe ich dann im Nachklapp gemacht, ja. Jetzt bin ich selbst ja auch Versicherungsmakler, die Prüfung abgelegt bei der IHK und habe dann da einfach mal ein bisschen näher nachgesehen. Und da bin ich genau auf das Gleiche gekommen, wie du auch in deiner einen Folge da erzählt hast, dass da heftige Lücken vorhanden sind und die jungen Anwärter sowas von im Stich gelassen werden.
Ja.
Dann kommt da Entschuldigung, wenn ich das sage, aber irgendein Jockel von der DBK, ja, weil die halt eine Partnerschaft mit der DEPOLG haben, dann kommt von der GDP einer von der Signal Iduna oder was weiß dann ich was. Ich will die Versicherung nicht schlecht reden, aber ich will die Informationen gegenüber den unwissenden Laien und Anwärtern schlecht darstellen, weil es kann einfach nicht sein, dass Experten sich als Experten darstellen und Leuten Informationen vorenthalten. Mhm. Und die dann denken, ja, gut, super,
wird schon passen.
Ich zahle mal 45 Euro im Quartal, ja, und bin super abgesichert. Nee, weil Fakt ist, sobald du im Clinch, im internen Clinch mit deinem Dienstherrn stehst oder unter Kollegen ein Streit stattfindet, weil sich die Kollegen anzeigen, was meiner Meinung nach absoluter Kokolores ist, außer jemand wird verprügelt vom Kollegen und ich halte den zurück und muss den dann, weil es einfach nicht mehr geht, auch anzeigen. Ja, das habe ich zwar noch nie gemacht, aber dann gilt der Rechtsschutz nicht.
Ja.
So, dann, und dann hast du geschissen gehabt.
Ja, ja.
Deswegen unbedingt GDP und Depolge, wenn du einen guten Vorsitzenden hast oder so, die machen schon gute Arbeit.
Ja.
Und die vertreten auch und die stehen auch hinter dir, aber nur solange sie können.
Ja.
Ja? Und sobald es um interne Geschichten geht, wird es ganz, ganz schwierig.
So ist es. Das ist, wie gesagt, auch die Erfahrung, die ich mit dem anderen Kollegen habe, auch ein guter Freund von mir. Und der hat das 1:1 bestätigt, wie bei dir auch. Weshalb man da einfach sagen muss, wie du sagst, so am Anfang ist alles toll, aber wenn es dann mal wirklich um die Wurst geht, dann lassen sie dich im Stich.
Und dann brauchst du die private Absicherung.
Ja.
Das ist und die kostet nicht viel, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Nee. Ein privater und ein Berufsrechtsschutz im Jahr, die kostet einfach nicht viel Geld.
Ja, ja, kann sich jeder leisten.
Das ist nicht so wie eine Vermieterrechtsschutz, die dann über 300 Euro oder an die 300 Euro kostet. Ja, also das sollte man nicht sparen.
Nee, sehe ich genauso. Ja. Ja, da muss man einfach die Leute aufklären. Ist ja auch so eine Mission von mir, was sich ja durch allen Content zieht. Deswegen auch cool, dass du das jetzt an der Stelle nochmal bestätigst. Und an der Stelle auch der Verweis an dich, lieber Zuhörer, an die Podcast-Episode.
Ja.
Da bin ich echt ganz genau im Detail eingegangen. Ich habe auch eine Rechtsschutzexpertin dazu gezogen, die jetzt nicht direkt Polizeikontext hat, aber sich extrem gut mit Rechtsschutz auskennt. Und wir sind das Ding auch durchgegangen und da hat sie auch gemeint, also das Ding, das ist voller Lücken. Also im Endeffekt, überspitzt gesagt, jeder private Rechtsschutz hat da mehr zu bieten als das Ding.
Deswegen. Die haben natürlich auch viele Lücken, ja, da muss man auch immer drauf aufpassen, das ist ganz klar.
Ja.
Aber um genau diese Fälle abzudecken, brauchst du die.
Ist so.
Ja.
Und ich sag auch zum Beispiel den Anwärtern, also ich kläre die auch schon immer auf und sag denen auch, hey, du kannst, also die Gefahr ist groß, dass dir was passiert. Aber ich sag dann natürlich auch immer dazu, hey, jetzt mal ehrlich, wenn du bei der Gewerkschaftsrechtsschutz bist, dich beleidigt einer im Dienst und du machst da...
Dafür
sind die perfekt.
Ja,
ja, machst du ein Attentionsverfahren, holst dir ein bisschen Beleidigung, da ist alles. Aber wenn du dich mal mit dem Dienst irgendwie streitest und so, ciao.
Sobald sie im Raum ist und es um irgendwelche Vorwürfe geht, hast du einfach geschissen. Es ist einfach so.
Ja. Und das Ergebnis jetzt wie bei dir ist sehr traurig. Also es tut mir auch weh für die Polizei, weil gut, ich war auch Polizist, habe auch gekündigt, aber habe das natürlich auch mit einem positiven Bild von der und jeder fängt halt so an, aber irgendwann folgen halt solche Sachen, die dann dazu führen, dass du kündigst. Also und das ist sehr schade. Also so geht's leider immer mehr Leuten. Also das ist jetzt schon erschreckend und ich habe das Gefühl, dass das sind wir nicht die Einzigen.
Nee, ich habe auch allein schon nur aus meinem privaten näheren Umfeld bei der Polizei schon zwei. Eine hat jetzt erst frisch gekündigt und die andere ist kurz davor.
Ja,
ja.
Und das ist.
Und das gibt schon ein klares Bild. Und das sind nicht Leute, die sind erst seit 3-4 Jahren bei der Polizei.
Ja.
Ja, und das ist viel erschreckender.
Ja,
ja. Ja, weil wenn man nach der Ausbildung, weil man die Ausbildung halt durchziehen will oder das Studium, dass man einfach eine Qualifikation hat, wobei man auch dazu sagen muss, die klassische Ausbildung bei der Polizei ist ja keine berufliche Qualifikation.
Ja.
Damit kannst du nur in den privaten Sektor gehen, was auch viele nicht wissen. Ja. Die wird nirgendwo anerkannt.
Ja. Ja.
Nur das Studium, du bist so wie so ein Diplomverwaltungsfachwirt, wenn du das gemacht hast. Die sind halt auch schon ein paar Tage bei der Polizei. Ne? Und die sagen halt auch, es geht einfach nicht mehr.
Ja.
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 Und deswegen ist der Rechtsschutz umso wichtiger, um wieder die Brücke zu bauen. Gerade im digitalen Zeitalter, jeder ist mit dem Handy unterwegs, da wird gefilmt, wie oft ich schon gefilmt worden bin und habe fast einen Widerstand gehabt und UZW, weil ich dem das Handy aus der Hand prügeln muss, weil das eine Straftat ist, ein nicht öffentlich gesprochenes Wort zu filmen, wenn ich gerade mit jemandem spreche und ein Passant läuft vorbei und ich spreche mit der einen Person und habe eine Personenkontrolle und ich werde dabei gefilmt. Das ist einfach schon eine Straftat. Ja. Und das wissen auch viele Kolleginnen und Kollegen. Ah, der kann ja nichts machen, der kann doch das Handy nicht beschlagnahmen. Ja, aber Entschuldigung, wenn du keine Ahnung hast, dann kannst du das auch nicht machen. Dann spreche aber die Leute auch nicht drauf an. Ja? Und stell dich irgendwie in ein Licht, wo du dich lächerlich machst. Aber wenn du es weißt, du kannst so viel machen als Polizist, viel mehr wie manche denken. Ja? Wenn du dich richtig auskennst und vor allem da mal deinen Arsch hier hockst und einmal Gerichtsurteile liest, wenn dich was interessiert, da kannst du die Leute raus total scheckig machen. Ja. Deswegen, gerade deswegen bin ich der Meinung, ist es noch viel wichtiger.
Safe. Und gut, bei dir waren jetzt diese ganzen Geschichten und du bist durch mit der Sache. Wie ist das jetzt bei dir? Also du hast jetzt gekündigt.
Genau.
Bei dir steht, glaube ich, zum 1.4.
Dritte.
So, 1.3.
1. März.
So, wie läuft es jetzt? Also du hast jetzt gekündigt, wie geht es jetzt weiter?
Also es geht jetzt weiter, ich gehe in die komplette Selbstständigkeit.
Ja.
Ich habe im September gekündigt für März. Vielleicht auch ein ganz coole Randnotiz, man kann bei der Polizei zum nächsten Monat kündigen. Es gibt keine spezielle Kündigungsfrist.
Ja.
Laut dem Landesbeamtengesetz und Beamtenstatusgesetz, du kannst eigentlich jeden Monat kündigen.
Ja.
Und der Dienstherr kann aber aus dienstlichen Gründen, die jederzeit momentan vorliegen, wegen Personalmangel, das ist halt auch rechtlich fixiert, auf 3 Monate erhöhen. Ja, dann sind wir wieder bei der gesetzlichen Kündigungsfrist.
Ich habe auch nichts.
Nee, natürlich nicht. Ja, aber das würden die ja auch nur machen, irgendwie, wenn du nicht krank bist oder so. Ja, weil wenn du krank bist, zahlen sie dich noch 3 Monate, ja, und habe davon ja eigentlich auch nichts. Ja. Und ich habe dann 6 Monate im Voraus gekündigt, um einfach mein Nebengewerbe aufzubauen. Zum einen natürlich, dass ich wieder in die Comedy reinkomme, dass mein Management mich wieder unter die Leute bringen kann. Und ich da einfach ein bisschen jetzt wieder, sag ich mal, in Schwung komme bis März. Und dann habe ich meine IHK-Prüfung dieses Jahr gemacht und bin bei den Versicherungsfuzzis in Mannheim. Die heißen wirklich so, VfB Makler Service Versicherungsfuzzis. Vorher war ich bei Königswege.
Ja.
Allerdings habe ich von den Versicherungsfuzzis ein Angebot bekommen, wo ich sage, da kann ich in die Selbstständigkeit gehen. Ja,
ja.
Weil du musst dann natürlich auch gucken, du musst diese 2.700 Euro, die du jeden Monat verdienst, irgendwo reinholen. Plus Krankenversicherung. Also bist du über 3.000 Euro, wo du erstmal netto einnehmen musst, dass alles wieder safe ist. Ja. Und die haben mir halt einfach die Möglichkeit gegeben und deswegen werde ich ab 1.3. dann ein eigenes Büro haben in Mannheim und baue natürlich jetzt mein Entertainment-Programm ein bisschen auf. Also ich habe mir jetzt auch eine Anlage gekauft mit DJ-Equipment und so weiter und fuchse mich da jetzt einfach ein bisschen rein, dass ich meine eigenen Veranstaltungen machen kann, um auch Künstlern eine Plattform zu bieten zum anderen und zum anderen aber natürlich auch, um ein bisschen Geld zu generieren im Monat, dass ich einfach über die Runden komme.
Ja, klar.
Aber ich will halt einfach nur noch das machen, was ich will.
Ja.
Ich habe keinen Bock mehr, von mir von irgendeinem Sesselfurzer sagen zu lassen, nur weil er 2 Sterne mehr hat und vielleicht eine andere Farbe, was ich zu tun und zu lassen habe.
Mhm.
Sehr, sehr gerne. Ich habe kein Problem mit Autorität, aber es muss richtig sein.
Mhm.
Und wenn ich Sachen gesagt kriege, die faktisch auf Papier beweistechnisch nicht richtig sind, mache ich das nicht, weil mein Name steht drunter. Sag ich immer, ich kann gerne reinschreiben auf Anordnung von. Sehr gerne. Dann mache ich das. Wenn Sie mir das anordnen, sind mir weisungsbefugt, aber dann schreibe ich Ihnen auf Anordnung von. EPHK, bla bla bla. Nein, nein, so kann man das nicht machen. Ich sage, sehen Sie, weil mein Name drunter steht, wolle Sie, dass ich das mache. Wenn ich aber Ihr Name mit reinbeziehe, dann wolle Sie es plötzlich nicht. Wo ist da der Sinn? Ja? Weil Sie selber wissen, dass es alles nicht in Ordnung ist. Ja? Und ja, deswegen volle Selbstständigkeit. Ich habe richtig Bock auf die Party, die dann ab März losgeht. Ja?
Ja.
Und einfach selber zu gestalten.
Ja. Geil, ich habe auch schon gesehen, Tatütata, oder wie heißt die schon?
Ja, genau, mein Comedy-Programm, mein Abendprogramm heißt Tatütata, Sie haben das Recht zu lachen. Ja.
Geil. Richtig geil. Ja, also ich war ja, wie gesagt, vor 2 Wochen und das war richtig geil. Das war ja leider nur 10-Minuten-Programm, deswegen müssen wir nachher nochmal quatschen, da wäre ich auf jeden Fall auch sehr gerne am Start. Und ja, ich denke, was man aus der Story lernen kann, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so Polizei an sich ein Traumberuf, du musst aber halt extrem aufpassen, wenn es mit den Führungskräften reibt und du musst sehr schnell auch Zähne zeigen können und gegenschlagen können, weil sonst
Du darfst dich nicht klein machen
lassen.
In solchen Sachen.
Ja,
genau. Das ist jetzt meine Erfahrung auch raus. Ich habe dann auch gesagt, komm, kooperier, mach Geduld, mach nicht wieder Feuer, alles gut, ja. Aber das wird ausgenutzt. Dann wird es gezogen und gezogen. Und sobald ich mit Feuer reingegangen bin, sind die Sachen eingestellt worden.
Ja.
Ich muss mir dann aber der Sache natürlich auch sehr sicher sein. Ich muss Fakten sammeln. Ich muss mir, so wie wenn ich auch eine Anzeige schreibe, ich muss die Tatbestandsmerkmale rausarbeiten und belegen können. Wenn ich das bei einer Anzeige gegen mich intern nicht machen kann, dann muss ich halt die Füße stillhalten und hoffen einfach, dass es nichts passiert.
Ja.
Ne? Aber jetzt beispielsweise schon wieder Diszi gegen mich eingeleitet worden, weil ich angeblich während meiner Krankheitsphase, ich war wegen diesem Vorfall, war ich nochmal 4 Monate krank gewesen, weil ich einfach nicht damit klargekommen bin und ich konnte die Kollegen nicht mehr sehen.
Ja.
Ich habe einen richtigen Prass gegen Uniform gekriegt. Und das teilweise auch, wenn ich Leute gesehen habe, die ich eigentlich leiden kann, habe ich ein ganz negatives Gefühl gehabt. War dann natürlich auch in ein paar psychologischen Gesprächen gewesen und die mir einfach gesagt haben, ich habe eine Anpassungsstörung entwickelt durch diese Vorfälle.
Ja,
das ist aber vollkommen typisch.
Ja, genau.
Was wollte ich jetzt sagen?
War im Endeffekt beim Fazit.
Genau, nee, nochmal Disziplinarverfahren nochmal eingeleitet, weil ich habe dann Comedy-Videos gemacht, komplett losgelöst von irgendwelchen Beratungen und so. Ich bin nicht tätig gewesen, weil ich hatte Genehmigung von der Polizei. Ne? Die habe ich frühzeitig eingereicht, habe mein Gewerbe angemeldet zum 1.8. Am 17.8. habe ich den Antrag gestellt bei der Polizei, Antrag auf Nebentätigkeit und bin am 30.09. bis zum 30.09. krankgeschrieben gewesen. Mein Ziel war aber, wenn ich wieder da bin, können die jetzt schon nochmal in den 6 Wochen das prüfen. Unter Vorbehalt, dass ich wieder in den Dienst komme, schon mal genehmigen. Diese Möglichkeit gibt's.
Ja.
Und dann war eben mein Bestreben, ab 1.10. wieder arbeiten zu gehen, was ich auch gemacht habe, aber dann auch gleich starten zu können, um meine Zukunft aufbauen zu können.
Ja.
Und dann haben sie mal gleich wieder ein Dissi reingedrückt. Mit der Begründung, ich wäre, es gäbe konkrete Anhaltspunkte dafür und den Tatverdacht, dass ich in meiner Krankheit als Versicherungsmakler tätig gewesen sei. Und dann habe ich mal die Akte angeguckt und da sind nur die Bilder von meinem Profil drin.
Ach so.
Von meinem Instagram-Profil, was ist das für ein Beweis?
Hm.
Weil ich Videos mache, unentgeltlich, für jemanden, der mir eine Zukunft schenkt und anbietet, ihm gefallen, ja, und das wird man dann wieder zum Strick gedreht.
Ja.
Ja? Und das ist jetzt immer noch nicht beendet, das heißt, ich habe jetzt 2 Monate, wo ich keine Akquise machen kann, ja, wo ich kein Geld verdienen kann, wo ich nicht für mich Werbung machen kann, dass ab März einfach auch dann schon mal ein Kundenstamm vorhanden ist.
Ja.
Und jetzt bin ich halt so weit, jetzt kennen sie mich am Arsch lecker. Jetzt mache ich es trotzdem, ja, weil ich sehe es irgendwo nicht ein. Irgendwo ist jetzt auch mal Schluss.
Ja.
Ich habe ein Angebot gemacht, das ist zwar ja mehr oder minder angenommen worden, mir ist aber eine andere Zeit zugesagt worden, eine andere Bearbeitungszeit. Jetzt sind wir da schon wieder fast 2-3 Wochen über dieser Bearbeitungszeit und jetzt habe ich die Schnauze voll. Ja? Weil sind wir mal ganz ehrlich, was passiert? Die ermitteln jetzt bis März dann gegen mich und wenn ich im März kein Polizist mehr bin, wird das Ding eingestellt, weil kein Interesse mehr besteht.
Nee.
Ja? Und kündigen können sie mich eh nicht, weil ich habe schon gekündigt, habe schon meine Entlassungsurkunde und dann soll es immer Bußgeld geben. 300-400 Euro, ja das toll,
wird
für ein mittleres, leichtes Vergehen, was so bemessen ist, zwischen 250 und 500 Euro. Also da kann ich nur lachen.
Ja, das ist krank.
Das ist einfach nicht mehr ernst zu nehmen.
Ja, krank. Gut, ich hoffe auf jeden Fall, dass sich dieser Albtraum dann endlich mal für dich löst.
Ja.
Ohne Scheiß. Aber ich glaube, du wirst es feiern. Also ich weiß noch, wie das bei mir war. Es war einfach so ein gutes Gefühl, dann endlich so in einen neuen Lebensabschnitt zu gehen und sich endlich einer Sache zu widmen, so auf die man richtig Bock hat. Und deswegen, ja, es wird am Anfang eine große Umstellung sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du das langfristig...
Ich sage jetzt mal so, ich will ja einen ähnlichen Weg ja auch wie du gehen. Ja? Ja. Also ich will mich ja auch auf Beamte spezialisieren. Ja. Ich bin ja da auch prädestiniert dafür. Finde einfach dein Konzept mega geil, ja, klar ist es dann schon gewissermaßen irgendwo auch eine Kopie, in Anführungszeichen, wenn ich das jetzt auch mache oder kann als solches dargelegt werden, was es aber gar nicht ist, ja, es gibt ja bei jeder Versicherung irgendwie einen Beamtenspezialist, ja,
nur... Es gab ja schon Polizeiprofis vor mir.
Also ja gut, so. Wobei aber man ja trotzdem sagen muss, du warst bei der Polizei und das hat nochmal eine ganz andere Qualität, weil du weißt, wie es intern läuft, du weißt, auf was es ankommt, gerade Thema Anwartschaft, Beihilfe, habe ich nie abgeschlossen, weil ich nie wusste, für was zahle ich diese 21 oder 23 Euro oder wie viel sind. Ich habe es nicht abgeschlossen, dann kriegst du nach der Ausbildung einen 2-Wochen-Rhythmus oder einen Rahmen gesetzt, wo du das dann, und dann darfst du es nie wieder in Anspruch nehmen.
Ja,
was ist wo ich das? Mir sage,
Ja, und du blickst es gar nicht und also wie wichtig auch diese Entscheidung da ist. Du wirst da gar nicht so richtig an die Hand genommen, gell?
Deswegen finde ich es einfach geil, dass du das machst, weil es einfach passt und ich kann da nur jeden animieren, der Polizist ist, zu dir zu gehen, ja, natürlich auch zu mir, logischerweise, ganz klar, da muss auch das typtechnisch einfach passen, weil es einfach viel sinnvoller ist, zu einem freien Makler zu gehen, ja, der ungebunden, frei weg beraten kann und noch das Know-how hat, weil er selber diesen geilen Beruf mal ausgeübt hat, ja, und aber halt auch weiß, wo es halt eben drauf ankommt, ja, und ich habe mir jahrelang in der Arsch gebissen, dass ich die Beihilfe nicht abgeschlossen habe. Heute ist mir das jetzt wiederum scheißegal, aber so die Quintessenz, heftig.
Ja.
Und ich bin auch froh, dass ich die große Anwartschaft abgeschlossen habe, weil die mir meinen Gesundheitszustand eingefroren hat und ich jetzt wahrscheinlich trotzdem in die PKV komme.
Ja, sonst wäre es schwierig.
Weil ansonsten würde die mich ablehnen, weil ich war schon beim Psycholog. Ja?
Ganz schwieriges Thema.
So. Ja. Und deswegen kann ich auch nur jeden animieren, eine Anwartschaft abzuschließen.
Ja,
die ist zwar mit in der GDP und bei der Depol geht auch für 1 Euro mit dabei, ja. Aber Leute, berechnen lassen, wie lange man hat, wie die Zukunftsprognose ist und dann kann man gucken, ob sich die große lohnt oder nicht. Ne? Aber ja, ich will jetzt nicht so fachlich werden. Ja.
Genau. Ja. Das machen wir dann in einer anderen Folge.
Richtig trockenes Ende. Ja.
Geil. Cool. Nice. Dann würde ich sagen, gutes Wort zum Ende hin. Ja. Dann, wenn ihr natürlich auch mit Dennis in Kontakt treten wollt, also schaut natürlich auf jeden Fall in die Beschreibung rein, in die Shownotes, wenn ihr den Podcast hört. Auf Insta bist du aktiv.
Genau, ja.
Genau. Und trete da mit Dennis in Kontakt. Also es kann auch gerne helfen. Also ich denke, ich spreche da für uns beide, ja. Wenn ihr da so Probleme habt. Schreibt uns an, da kann man, sage ich mal, über die Themen sprechen. Es tut alleine schon gut, wenn man nochmal jemanden hat, außerhalb der Polizei, weil es ist einfach schlimm, wenn so die ganze Dienstgruppe gegen dich ist und sich da sowas aufbaut. Deswegen da gerne auf uns zukommen und folgt gerne dem Dennis und zieht euch unbedingt seine Comedy-Show rein. Die ist der Brüller, ohne Scheiß. Jetzt gerade zu Weihnachten, vielleicht kann man da schon Tickets kaufen als Geschenk. Ja, richtig coole Sache. Auf jeden Fall nice, dass du am Start warst und ja, ich drücke dir auf jeden Fall mega die Daumen für deinen zukünftigen Weg und ja, vielleicht war es ja auch gar nicht der letzte Podcast. Also,
das glaube ich nicht. Ich komme nochmal vorbei.
Komm schon vorbei, das ist gut. Sehr schön. In diesem Sinne, danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.
Vielen Dank, macht's gut, ciao.